Mit 10 Jahren Verzögerung haben Malgi Stritter und Nicolas Mendrek gemerkt, dass Podcasts viel weniger Arbeit machen als Videos und dass viele ihrer Supporter auf Patreon sie bevorzugen. Hier reden Malgi und Nico über alles, was nicht oder noch nicht ins Videoformat passt. Es geht um Pen & Paper, Kino und Videospiele. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon und landet dann mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo Nico.
Hallo Malgi. Und herzlichen Glückwunsch zur 30. Folge von The Good Batch.
Oh, danke schön. Dir auch herzlichen Glückwunsch zur 30. Folge von The Good Batch.
Dankeschön. Wir machen das jetzt schon über ein Jahr.
Oh, wow. Und dass es 30 Folgen sind, heißt, dass wir im Schnitt so alle 2 bis 3 Wochen es schaffen.
Ja, so alle 2 Wochen kriegen wir eine Folge. Das, okay. ist schon richtig. Das ist ja auch nicht schlimm, oder? Wir haben ja gesagt, wir machen das zum Spaß.
Ja.
Das ist ja nicht unser Hauptprodukt. Sondern wir wollen einfach so ein Nebenbei-Geplänkel bieten zu unseren Videos.
Genau. Und wenn ihr, aus welchem Grund auch immer, bei Folge 30 einsteigt, The Good Batch ist unser Projekt, alles, was an Bewegtbild zu Star Wars existiert, zu schauen und drüber zu reden und möglichst die guten Seiten zu finden. Und wir sind mitten in The Clone Wars und wir müssen demnächst dann einzelne Parts von Tales of the Empire einstreuen.
Sehr bald sogar, ja. Aber und noch nicht.
Und sollten sowieso die Augen offen halten, wann wir noch andere Sachen einstreuen müssen. Und wir nehmen das hier auf, kurz bevor The Acolyte rauskommt. Machen wir dann Sprung, weil wir etwas besprechen müssen, was in High Republic ist?
Ich denke, die nächste Folge wird erstmal den Anfang von The Acolyte dann behandeln, ja.
Okay.
Weil wann soll man das denn machen? Das ist jetzt egal, wenn wir das reinquetschen.
Ja.
Wir müssen jetzt nicht damit warten, wie wir jetzt auf Obi-Wan und Ahsoka und sowas warten, das einzubauen, sondern da können wir direkt zurückspringen dann, ja. Dann ist das Folge -5 oder so, keine Ahnung.
Wir bei Dorjon, wir machen einfach eine Minus vor die Nummern, das passt ja schon.
Okay. Eine Comicreihe, eine franco-belgische, die wahrscheinlich die wenigsten kennen, außer sie sind regelmäßige ZuschauerInnen von Orkenspalter TV oder generell Comic-Fans. Aber Überschneidungen zwischen Dorjon und Clone Wars gibt's ein paar.
Es gibt auf jeden Fall weirde Alien-Kreaturen, sowohl in Dorjon als auch in Star Wars. Wir werden unter anderem in dem Arc, der heute das Hauptthema ist, auf ein paar sehr seltsame Kopfgeldjäger stoßen. Die haben sehr viel Spaß gemacht.
Und es ist nicht chronologisch erzählt.
Auch das,
Das ist noch eine Überschneidung. Ansonsten fällt mir auch nicht so viel ein. Wir reden heute über 5 Folgen und 2 Geschichten, mehr oder weniger, oder?
Ja. Also wir reden heute vor allen Dingen über den sogenannten Rako-Hardin-Arc.
Mhm.
Das sind 4 Folgen, die zusammengehören und einen Undercover-Einsatz von Obi-Wan bestreiten. Und jetzt ist aber nach dem Story-Part mit den Sklavenhändlern und dem Part mit dem Undercover-Einsatz eine Folge noch dazwischen.
Zwischen dem Undercover-Einsatz und den Sklavenhändlern.
Genau.
Ja, genau.
Die sollte eigentlich auch zu einem größeren Arc gehören, der dann später noch kommt, ist aber davor reingeschoben worden.
Man hätte die genauso gut an den Anfang der 5. Staffel platzieren können, die Folge. Aber aus irgendwelchen Gründen ist sie jetzt mitten in der 4. oder am Ende der 4. Und der Guide, der offizielle StarWars.com-Guide, in welcher Reihenfolge man die Folgen gucken soll, sagt auch, man soll die jetzt hier schauen, bevor man mit dem Obi-Wan-Kram weitermacht. Das ist eine Ahsoka-Folge. Und wie heißt die Folge?
A Friend in Need. Also wir sprechen heute über Folge 14 und dann Folgen 15, 16, 17, 18 von Staffel 4.
Das heißt, wir sind schon fast durch mit Staffel 4.
Ja. A Friend in Need ist eine Folge mit Ahsoka und Lux Bonteri. Lux Bonteri ist der Sohn von Mina Bonteri. Die haben wir kennengelernt als Padmes Freundin auf der anderen Seite. Eine Senatorin im Rat der Separatisten, die off-camera gestorben ist.
Ja, aber es wurde gesagt, dass sie gestorben ist. Ne?
Ja.
Das war die Folge, wo es darum geht, schaffen wir es vielleicht doch, Friedensverhandlungen hinzukriegen. Und dann sehen wir parallel, wie Count Dooku alles tut, um den Krieg doch weiterlaufen zu lassen durch Anschläge. Wir sehen, dass in den Rängen der Separatisten durchaus Leute sind, die Frieden wollen, ja, und sich da manipulieren lassen, genauso wie die Republik sich manipulieren lässt. Und wir erfahren, glaube ich, noch nicht in der Folge, sondern erst viel später, dass die Bonteris, also Mina Bonteri, die Senatorin von Onderon ist. Entweder ist es ein Retcon oder sie haben es noch nicht gesagt. Aber auch in dieser Folge ist das noch nicht relevant. Die Folge fängt auf Mandalore an, das ja sowas wie die Schweiz ist, also ein neutraler Planet, wo Herzogin Satine ab Gesandte der Republik und der Separatisten zu sich gerufen hat, um Friedensverhandlungen zu führen. Die werden allerdings dann gebombt, ja, also auf, im sprichwörtlichen Sinne, nicht wortwörtlich, von Lux Bonteri, der reinkommt und was macht?
Und sagt, Count Dooku hat meine Mutter umbringen lassen. Und ihr habt das jetzt alle gehört. Und ich habe sicher auch Beweise dafür, worauf er abgeführt wird. Weil das wollen die Separatisten-Leute nicht hören. Dass jemand die ziemlich offensichtliche Wahrheit sagt.
Ja, dann wird er von Kampfdroiden abgeführt und auf einen Separatistenchef geschleppt. Ahsoka ist zufällig da. Die machen sich auch schöne Augen, die beiden. Also ja. Offenbar haben die in der Folge davor, wo sie sich getroffen haben, so ein bisschen ihr Herz voneinander entdeckt. Ich glaube, dass bei Ahsoka da auch mit reinspielt, dass er halt ein Bad Boy ist. Ne? Ist ja einer von den Bösen und das ist eigentlich so überhaupt nicht böse.
Nee, ist ein ganz normaler. Er ist ein Lappen. Naja, er versucht tough zu machen, aber dass er ein Lappen ist, ist auch in späteren Folgen durchaus ein Thema. Er ist halt ein Senatorensöhnchen und kein tougher Typ, ist ja auch okay. Und er mischt sich hier in Politik ein, wenn auch nicht auf sehr schlaue Art und Weise, wie wir noch sehen werden. Auf jeden Fall Ahsoka guckt da hinterher und dann macht Padme mehr oder weniger so ein hier, kümmere dich drum, schon okay. Das heißt, Ahsoka läuft hinterher, die hat aber ihre Lichtschwerter nicht, weil sie die nicht mit in die Verhandlungen nehmen durfte. Da sind die Leute auf Mandalore schlauer als andere Leute, die Jedi mit ihren Lichtschwertern einfach zu Verhandlungen kommen lassen. Ja, und versucht das aufzuhalten, dass der abgeführt wird und auf dem Schiff verschleppt.
Und wir müssen uns auch gar nicht so in die Länge ziehen. Das ist eine relativ kurze Folge, in der wenig passiert. Es geht dann darum, dass Ahsoka ihn wieder befreit von den Separatisten und die beiden zusammen fliehen von Mandalore in Ahsokas Schiff.
Im Schiff der republikanischen Abgesandten. Also sie klaut mehr oder weniger Padmes.
Sowas darf sie. Das ist nicht, glaube ich, das ist nicht Padmes Schiff. Das ist ja kein Naboo-Schiff, oder?
Das ist ein Senatorenschiff. Ja, genau. Aber sie lässt sie mehr oder weniger ohne ihr Taxi da sitzen.
Es ist Eigentum der Republik und kein Privateigentum von Naboo, würde ich sagen.
Ja.
Aber dann meint Lux, hey, das war ja mein Plan, gefangen genommen zu werden. Ich wollte zu Count Dooku, um ihn zu töten. Das hast du mir da reingepfuscht. Und er schafft es dann, sie K.O. zu setzen.
Ja.
Und entführt sie dann quasi mit dem Schiff, mit dem sie ihn gerade befreit hat, um auf einen abgelegenen Planeten zu landen, wo er sich mit Deathwatch treffen möchte. Wir erinnern uns vielleicht noch, was ist denn Deathwatch?
Deathwatch ist eine abtrünnige Truppe von Mandalorianern, die finden, dass Satin mit ihrem Pazifismus-Kram doof ist. Die aber nicht geschafft haben, Satin umzubringen und den Planeten auf ihre Seite zu bringen und jetzt im Exil sind mit ihrem tollen Anführer Pre Vizsla.
Genau, den hatten wir schon mal. Da wurde dann auch gezeigt im ersten Mandalore-Arc, wo auch Satin eingeführt wurde. Die wollen die umbringen und sie werden aber auch von Count Dooku manipuliert, um das zu tun. Ja. Auf jeden Fall werden sie unterstützt von ihm. Und offscreen haben die sich jetzt scheinbar zerstritten. Haben sie sich noch in dieser Folge damals zerstritten? Ich glaube das nicht, oder?
Nee, ich glaube nicht. Also die Sache ist auch, dass Lux wollte nicht entführt werden, aber er wollte ein Gespräch mit Dooku haben. Und der hat den dann auch per Hologramm angerufen. Aber Lux hat so einen Scanner dabei gehabt, der dann nachvollziehen kann, wo der Anruf herkommt. Und das sind die Daten, die er jetzt weitergeben will. Ich muss übrigens gerade fragen, ist Pre Vizsla so ein weiterer Name, der entstanden ist aus der Technologie, mit der er gemacht wurde, so wie Guybrush und wahrscheinlich Dash Render?
Ja, das hatten wir schon öfter mal besprochen. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast gesprochen haben, aber ich gehe stark davon aus, weil Pre Vizs ist ja das, was du benutzt, um zu zeigen, wie eine Animation aussehen wird in der Rohfassung, ohne dass sie fertig gerendert ist. Und ich nehme an, dass er diesen originellen Namen bekommen hat und ein ganzes Haus an Mandalorianern damit begründet hat. Nämlich später gibt es ja auch noch, der ist ja Pass-Vizsla oder Pax-Vizsla irgendwie so. Also der Charakter, den John Favreau in Mandalorian spielt, ist auch ein Vizsla. Ist, glaube ich, dann ein. Weiß nicht, ob der dann ein Sohn von ihm sein soll oder ein Neffe. Das wird nicht genau geklärt. Das ist auf jeden Fall ein größeres Haus. Pre-Vizsla hat sich ein bisschen verändert. Also sein Design, also wenn ich mich nicht täusche, ist ein bisschen härter geworden. Der hatte doch noch Haare letztes Mal, als wir gesehen haben. Blonde Haare, jetzt ist er eine Glatze.
Ja.
Oder sehr wenig Haare auf jeden Fall. Und sieht auch böse aus. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und dorthin hat Lux also Ahsoka entführt und sie soll jetzt so tun, als wäre sie seine Freundin oder seine Verlobte.
Ja, sie gibt sich dann als die Verlobte aus. Sie ziehen das dann auch durch mit immer, wenn irgendjemand sie beinahe ertappt, bei irgendwas zu machen, dann küssen sie sich auf einmal. Ja. Also.
Weil diese Deathwatch-Leute mögen zwar Count Dooku nicht mehr, aber die Jedi mögen sie auch nicht.
Nope.
Erstens aus traditionellen Gründen, ja, die altmodischen Mandalorianer hassen natürlich Jedi, zumindest naja, was heißt natürlich, im alten Kanon waren das ja alte Erzfeinde und ich glaube, das hat sich schon ein bisschen noch rübergerettet, dass die Stress hatten früher.
Wir bekommen ja auch noch ein gutes Stück später zu sehen, dass die Mandalorianer ja sogar spezielle tragbare Zellen haben, um Jedi festzusetzen. Ja. Also die sind spezialisiert darauf, Jedi platt zu machen. Eine weitere Person haben sie noch dabei, Lux und Ahsoka R2.
Richtig.
Das wird auch noch wichtig.
Der wird noch wichtig, das stimmt. Und Pre Vizsla hat noch einen Sidekick, der noch ohne Namen in dieser Folge kommt und der den Helm auch nicht abnimmt. Aber es ist Bo-Katan Kreese, die später eine Hauptfigur wird des Star Wars-Universums, würde ich sagen, oder? Ja. Die titelgebende Figur in Mandalorian wird, in Staffel 3 zumindest.
In Staffel 3 ist Bo-Katan the Mandalorian und nicht Din Djarin. Gespielt, also hier nur gesprochen, von Katie Sackhoff, die meisten Leute wahrscheinlich aus der neuen Battlestar Galactica-Serie kennen. Und ja, hier fängt sie an, damit ein paar Sätze zu sagen als Bo-Katan Kreese.
Und Ahsoka auf den Arsch zu hauen, als sie auscheckt als Lux Verlobte. Guckt sie erstmal, ob die taugt. Und offenbar besteht sie den Tauglichkeitstest von dieser Kriegerin.
Ich weiß es nicht. Müssen Mandalorianer eine gewisse Po-Elastizität aufweisen? Oder keine Ahnung.
Ich glaube schon, dass das wichtig ist, wenn du mit so einem Jetpacks rumfliegst und Leuten öfter mal in die Fresse trittst und so. Hm. Ja, doch. Hm. Ich denke, dass das der erste ist, auf was die achten.
Ja.
Ist auch selten der Arsch gepanzert bei denen, ja, damit das frei liegt und die das gegenseitig abchecken können. Ja.
Es gibt auch das Meme unter Fans online, dass, weil man nie sieht, wie Mandalorianer ihre Jetpacks steuern, dass das durch das Anspannen der Arschbacken geschieht, dass da der Knopf
zu. Ja, siehst du? Das hast du jetzt hier nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich so, ne?
Also das Meme gibt es.
Das Meme gibt es, okay. Ich dachte ja, dass die irgendwas im Helm haben und dann steuern die das über so, wo sie hingucken oder so, keine Ahnung.
Ja, ich ging, aber es gibt den Spruch mit dem Steering with your butt cheeks.
Wir wissen nicht, wie sie das machen. Ja. Wir wissen ja, wobei, nee, doch, wir wissen, wie der Rocketeer das macht. Der hat nämlich so eine kleine, so eine Finne an seinem Helm und damit steuert er die Richtung.
Aha.
Glaube ich.
Aber an und aus. Ich will da gar nicht so lange
drüber diskutieren.
Ja.
Ist nicht so wichtig.
Wir merken ziemlich schnell, dass die Death Watch auch echt nicht die Netten sind, weil die haben sich auf diesem Planeten eingenistet und Leute, die eigentlich da wohnen, mehr oder weniger versklavt. Und das führt dann zu einer Konfrontation, während sie, Lux dulden. Ahsoka sagen, sie soll gefälligst mit den ganzen anderen Leuten, die in ihrem Lager arbeiten, aushelfen. Und R2 sagen, er soll eine Reihe von Battle Droids reparieren, die sie als Zielübungsopfer benutzen.
Mhm.
Und es gibt dann eine Eskalation. Das ist
ein bisschen gruselig, ne? Also wie die da hinkommen, reparier uns, was sagen die, repair me, so Untote, wiederholen sie es immer wieder und hinken und kriechen so auf R2 zu, was wirklich so als Horrorszene inszeniert wird, obwohl das ja eigentlich nicht gruselig sein kann für
R2. Aber für R2 ist es vielleicht, da sind andere Droiden. Die Armen, das könnte mir auch passieren. Ich weiß nicht.
Was noch wichtig ist, Pre Vizsla hat nach wie vor den Darksaber. Das ist das Lichtschwert, das einem mandalorianischen Jedi gehört hat vor Jahrhunderten. Und dass die Mandalorianer, die Death Watch, dem Jedi-Orden dann wieder abgenommen hat. Und seitdem heißt es, wer den Darksaber führt, der herrscht über Mandalore. Das ist momentan nicht der Fall, denn der Herzogin herrscht über Mandalore und nicht Pre Vizsla. Und er herrscht auch gar nicht mehr über so viel in dieser Folge, weil die ganze Sache sehr schnell eskaliert. Als Ahsoka dann Zeugin wird, wie die Mandalorianer mit dem Dorf umgehen, wo die Leute eigentlich nur wollten, dass Frieden geschlossen wird. Ne? Die kamen an und sagten, hey, könnt ihr bitte aufhören, uns hier zu unterjochen? Können wir darüber reden? Und dann sagen die Mandalorianer, klar, okay, wir hören auf, wir kommen in euer Dorf und reden drüber. Und was sie dann machen, ist, sie mähen alles nieder.
Ja. Ja,
brennen die Häuser nieder, bringen die Leute um. Das ist dann die Szene, wo Ahsoka das nicht mehr hinnehmen kann. Und sich dann offen gegen sie stellt, erstmal überwältigt wird, weil sie ihr Lichtschwert nicht dabei hat.
Immer noch nicht, ja.
Aber die Rettung kommt dann durch R2, denn der hat was gemacht, die Druiden repariert.
Er hat die Druiden repariert und sie davon überzeugt, ihm zu helfen. Und außerdem hat er zwischendurch Ahsokas Lichtschwerter gefunden und versteckt.
Genau, auf dem Schiff, wo sie waren, ja. Und das heißt, er hat sie jetzt bei sich und kann sie ihr zuwerfen, wie man das halt so macht als Druide.
Ja, ftunk, ftunk.
Und dann köpft Ahsoka direkt mal 4 Mandalorianer in einer Bewegung. Die köpft sie wirklich, die sie gerade hinrichten wollen. Es gibt Pew Pew und sie schnappt sich Lux Bonteri. Sie entkommen von dem Planeten. Lux und Ahsokas Wege trennen sich. Er muss jetzt zurück nach Onderon, um für sein Volk zu kämpfen. Ende.
Ja, er nimmt einen Escape-Pod und sagt, ich bin dann mal weg. Ja, vorbei.
Es passiert gleichzeitig wahnsinnig viel und wahnsinnig wenig in dieser Folge. Mhm. Der eigentliche Plot ist sehr, sehr dünn und auch wirkt auch erstmal nicht so relevant. Aber es ist sehr, sehr, sehr viel Setup für was später noch kommt.
Ja, und es ist, wie gesagt, das erste Auftreten von Bo-Katan.
Ja, das ist ein Punkt, der gesetupt wird. Dann der Darksaber wird nochmal erwähnt. Wir holen Lux Bonteri nochmal raus.
Aber wir können all das, was hier mit Setup aufgebaut wurde, erstmal beiseite legen, denn die nächsten vier Folgen haben nichts damit zu tun.
Gar nichts. Man könnte sagen, die haben mit sehr wenig was zu tun.
Ja.
Aber sie sind gleichzeitig eine Generalprobe für Episode 3, habe ich das Gefühl. Das ist so der erste Versuch. Und da können wir auch klar sagen, was Palpatines Plan ist.
Diesmal ja.
Ja, ne?
Ich habe es nachvollziehen können.
Wow, geil. Also es ist der Rocco oder Rako, wie heißt der Kerl?
Rako Hadin.
Rako Hadin Plot. Und der sorgt dafür, dass Obi-Wan Kenobi undercover ermitteln muss mit einem anderen Gesicht, einer anderen Stimme, als getarnt als Verbrecher, als Kopfgeldjäger. Und das muss er so machen, aus Gründen. Ich denke, das hat Palpatine so verlangt, unter anderem. Hm. Dass Anakin das nicht mitkriegt. Anakin muss denken, er wäre tot. Und ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt, weil Anakin denkt dann auch, er wäre von dem echten Rako Hadin umgebracht worden. Und das verkompliziert die Sache ja nochmal massiv.
Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, Palpatine sorgt dafür, dass es einen Plan gibt, ihn selbst zu entführen. Also Dooku organisiert das.
Mhm.
Und dafür zuständig ist ein Verbrecher namens Moralo Eval, der aktuell zwar im Gefängnis sitzt, aber man kriegt aus ihm nicht raus, was er will. Und deswegen soll jemand als Verbrecher eingeschleust werden, also undercover.
Ja, um ihn aus dem rauszuquetschen. Ja.
Und ich mich richtig erinnere, ist Obi-Wan derjenige gewesen. Das wird am Ende aufgeklärt, der gesagt hat, aber Anakin muss auf jeden Fall auch denken, dass ich tot bin, sonst nimmt uns der Rest das nicht ab.
Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass Palpatine das damit reingequatscht hat, weil Palpatine will ja diesen Konflikt schüren zwischen Obi-Wan und Anakin.
Also ich glaube, dem wäre alles recht gewesen, wenn Anakin Obi-Wan tötet, während er undercover ist und dann hinterher herausfindet, er hat seinen Meister getötet
anderes. Ja, da reden wir vielleicht am Ende drüber nochmal. Ja. Weil erstmal müssen wir erklären, was ist eigentlich passiert. Also dieser Moralo Eval, also das sind eine Menge Plotlücken, wenn wir ehrlich sind. Trotzdem ist es ein guter Vierteiler. Der soll für Dooku ein Team zusammenstellen an Spezialisten, die dann wiederum den Kanzler entführen. Das ist sein Job. Und dafür hat er eine Maschine entwickelt, eine Testmaschine, so eine Art Thunderdome, beziehungsweise Cube-Todesfalle, die speziell die Leute rausfiltert, die Fähigkeiten nicht haben, die man genau für diese Mission braucht.
Beziehungsweise, das ist noch das Unterhaltsame, aber das ist schon Folge 3 von den Vieren, dass sie durchaus die Leute angeheuert haben, die sie brauchen, aber sie umbringen ihre Technologie dann am Ende Teil 4 immer noch benutzen. Es gibt auch einen, der hat diese holographische Tarnung entwickelt und der stirbt beim Auswahlverfahren.
Gefühl, da geht's auch darum, Geld zu sparen, dass man die nicht bezahlen muss.
Aber ja, weil man sein ganzes Geld schon in diese Testanlage gesteckt hat, Nico. Ja.
So oder so, es fängt damit an, dass unsere Helden Anakin, Ahsoka und Obi-Wan diesen Rako jagen, der als, was ist das, ein Attentäter?
Das ist ein Attentäter. Ja. Also wir haben eigentlich die Jedi laufen da lang, dann schießt auf einmal jemand auf sie verfolgen den und dann tritt Obi-Wan auf einmal hinter seiner Deckung vor, wird erschossen, fällt vom Dach, liegt tot da.
Man sieht auch, wer das ist ein hässlicher Typ mit gebrochener Nase und Glatze.
Und Tattoos.
Und dann denken Anakin und Ahsoka wirklich, dass Obi-Wan tot ist. Er kriegt auch eine Bestattung. Mhm. Ja? Also der ganze Orden lässt das echt erscheinen. Und tatsächlich hat der Orden diesen Rako darauf angesetzt, Obi-Wan zu erschießen.
Ja. Übrigens, bei der Beerdigung von Obi-Wan ist auch Satin. Ich wollte das nur mal erwähnen.
Stimmt, das ist wichtig. Ja. Also da ist durchaus genug emotionale Bindung da, damit die mal eben nach Coruscant kommt.
Ja.
Die wird ja auch dann sich nachher geärgert haben. Also die wird ja auch ihm eine reingehauen haben dafür, dass er sie nicht eingeweiht hat. Vielleicht hat er sie eingeweiht, aber nicht Anakin.
Oh,
kann ja sein.
Okay.
Ja, also Mace Windu hat das eingefädelt, dass dieser Rako...
Wie kommst du mit dem Namen? Sagen wir einfach Hadin.
Da verwechsel ich mich, da sage ich auch was Falsches.
Mm. Der Typ, der Attentäter.
Der böse Mann. Der Verbrecher.
Ja.
Also ich finde, er ist ja wirklich ein Opfer dieser ganzen Umstände. Der wurde von den Jedi angeheuert, einen anderen Jedi umzubringen, wusste ja. es aber nicht.
Dann
und, wird danach von Mace Windu geschnappt und außer Verkehr gezogen.
Ja.
Damit Obi-Wan den Platz von ihm einnehmen kann, weil dann muss Obi-Wan sich operieren lassen, sich die Haare abschneiden und den Bart übrigens ein paar Folgen später alles wieder nachgewachsen.
Mhm.
Wie viel Zeit vergeht da? Oder haben die spezielle Tinkturen, damit das schneller wächst? Oder trägt Obi-Wan vielleicht die ganze hässliche Zeit über eine Perücke?
Eine Perücke?
Ehrlich gesagt, bei Alec Guinness sieht das schon so aus.
Aber ja, es ist so, Obi-Wan, du gehst jetzt undercover. Hier ist eine Nano-Injektion, die verändert dein Gesicht. Das sieht sehr schmerzhaft aus. Vorher haben wir Haare und Bart rasiert, was ganz seltsam aussieht mit dem
Modell. Aber echt, das
Modell.
Sieht sehr langweilig aus.
Dann, und ja, jetzt nehmen wir die Stimme von dem auf mit so einem kleinen, runden Druiden und den schluckst du dann runter.
Der ist so klein ist der nicht.
Der ist apfelgroß.
Dafür fangen sie ihn ein, unter anderem den Hadin, ne?
Ja.
Damit sie seine Stimme aufnehmen können. Das hätten sie vorher nicht machen können, als sie ihn angeheuert haben oder so.
Ja.
Nein.
Aber sie lassen ihn dann verschwinden, damit Obi-Wan jetzt Hadin spielt.
Ja.
Und Anakin und Ahsoka spüren ihn dann auf und nehmen also Obi-Wan undercover fest. Also Anakin würde ihn wahrscheinlich am liebsten umbringen. Aber
ja, sie nehmen ihn fest und stecken ihn ins Gefängnis, wo er hin. So, was passiert mit dem echten Raku?
Den sackt der Jedi-Rat ein.
Ja, aber was passiert mit ihm?
Das weiß ich nicht mehr.
Was passiert mit denen? Solchen Leuten? Ich weiß es selber auch nicht.
Ach so, ich dachte,
sehen wir das? Ich glaube, wir sehen das
nicht. Nein, wir sehen das nicht.
Die lassen ihn also verschwinden.
Mhm.
Okay.
Keine Ahnung. Vielleicht lassen sie ihn am Ende von der ganzen Sache wieder frei und geben ihm das Geld. Er hat ja nur seinen Auftrag erledigt.
Vielleicht. Oder sie operieren sein Gesicht um.
So, dass er aussieht wie Obi-Wan.
Modifizieren seine Stimme. Dann hat er plötzlich gelbe Augen und schwarze Haare und geben ihm eine Klonkriegerrüstung und sagen, so viel Spaß.
Oh. Hä?
Das würde auch was erklären, oder?
Ja.
So aber oder so. Nein, das ist...
Obi-Wan ist jetzt im Gefängnis und soll sich an Moralo Eval ranmachen. Mhm. Moralo Eval ist von derselben Spezies wie der Typ, der die Zitadelle
genau, wie Christopher
hat.
Walken. Wie das Christopher Walken Eidechsen-Alien.
Ja.
Also es sind keine Trandoshaner, sondern sehen ein bisschen ähnlich aus, nur mit Knubbelnase und klein.
Ja. Ich hatte eben noch nachgeschaut, was für eine Spezies ist. Ich habe den Namen wieder vergessen, aber ich kann es nochmal nachschauen. Findianer.
Mhm. Ich glaube, die kamen auch noch nie vor.
Es sind, glaube ich, auch nur diese beiden bekannt von der Spezies.
Mal gucken, wen wir noch vielleicht treffen im Laufe der Jahre.
Er kann sich aber nicht weiter bei Moralo Eval einschleimen, weil der schon den Best Buddy im Gefängnis hat, nämlich Cad Bane, der da auch sitzt.
Ja, das ist aber jetzt Pech, oder? Wer da auch sitzt, ist Boba Fett und Bosk.
Mhm.
Boba Fett ist ja tatsächlich gefangen genommen worden im Verlauf seines letzten Arcs, als er Mace Windu umbringen wollte. Bosk haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob ich das vergesse. Korrigiert mich in den Kommentaren gerne. Aber ich glaube, er taucht jetzt zum ersten Mal auf und hat sich offscreen mit Boba Fett angefreundet. Du überlegst, ob
haben
du ihn gesehen
hast. Haben wir den nicht schon gesehen in der Bande von, oder irgendwo in der Nähe von Aura Sings Bande? Egal.
Ich dachte nicht, aber vielleicht täusche ich mich auch.
So oder so, die sind jetzt da. Und die benutzt dann Cad Bane auch als Ablenkung. Also er lässt Boba einen Streit mit Raku Hadin, also Obi-Wan, anfangen, als Ablenkung, um dann zu entkommen.
Ich würde es aber schon gern wissen. Ich würde jetzt gern wissen, ob Bosk zum ersten Mal hier auftritt oder ob ich den vergessen habe. Er steht auch nicht in der Wikipedia als auftauchender Charakter. Aber wenn du auf Boba Fett klickst, kommst du wahrscheinlich ziemlich schnell zu ihm.
Okay.
Wobei, das ist ein sehr langer Abschnitt. Oh je. Da steht Bosk schon. Wenn du noch ein bisschen hoch gehst, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter runter, du kreist um Bosk. Er hat sogar einen Nachnamen, das wusste ich gar nicht.
Bosk, Sohn von Kradosk.
Da war doch schon seine Geschichte in The Clone Wars. Und ich glaube, du hast recht. Ich habe das völlig vergessen. Er ist in Aura Sings Bande dabei. Er taucht ja nicht zum ersten Mal auf. Ich entschuldige mich. Wir schneiden das nicht, weil wir faul sind.
Nein, wir sind ehrlich.
Deswegen. Wir sind ehrlich, genau. Das heißt, die beiden kennen sich schon. Okay, es ist...
Ja.
Dann habe ich den einfach vergessen, beziehungsweise er hat nicht so viel gemacht in der anderen Geschichte. Ja, dann haben die sich aber trotzdem im Knast offenbar besser kennengelernt, die beiden. Und wenn Boba Fett ein Problem bekommt, dann ist Bosk zur Stelle, sagt er ja. Wenn du dich mit Boba anlegst, legst du mit mir an.
Ja.
Das finde ich ganz nett.
Ja. So oder so, Cad Bane und Moralo Eval entkommen und Obi-Wan hängt sich dran.
Mhm.
Also es ist ein sehr weirder Plan, der unter anderem beinhält, dass sie sich in das Krematorium schicken lassen. Da gibt es offensichtlich direkt Leitungen zu und dann sind sie raus und er ist mit dabei, auch wenn ihm Cad Bane nicht vertraut, Ende der ersten Folge.
Allerdings, warum ist eigentlich Cad Bane im Knast? Ist er nicht letztes Mal entkommen, als wir ihn gesehen haben? Bei der Hand vor Sibo-Sache ist er doch am Ende davon gekommen.
Ja, oder? Also ich schätze mal, dass er sich wirklich freiwillig hat gefangen nehmen lassen, als Teil des Auftrags Moralo Evalda rauszuholen.
Weil ja, er organisiert das klingt alles. Logisch. Sagt er das irgendwann?
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er es sagt, aber ich glaube, er sagt, dass er schon, dass es schon sein Job ist, ihn herauszuholen. Also gehen wir mal davon aus, dass er freiwillig sich hat gefangen
nehmen lassen. Ja, das ergibt Sinn. Randnotiz, er benutzt seinen Codenamen, wenn er mit den Jedi kommuniziert.
Geheim. Also Obi-Wan, ja.
Obi-Wan benutzt einen Codenamen und zwar nennt er sich schon Ben. Also dieser clevere Codename, den hat er schon sehr früh sich ausgedacht und ist dann auch nie davon abgewichen. Das ist ein Passwort, das er überall benutzt.
Ich habe das vorhin nochmal nachgelesen und es ist irgendwann in einem Roman gesetzt worden, dass Satine ihm den Spitznamen gegeben hat.
Weil sie Obi-Wan nicht richtig aussprechen konnte.
Möglicherweise.
Ben. Ja, das ist aber süß dann, oder?
Mhm.
Das gefällt mir.
Ich bin ja sowieso ein Satine-Obi-Wan-Shipper.
Ich weiß, die passen ja auch. Wir haben auch viel, viel besseres Banter miteinander als Anakin und Padme. Bei der Flucht gibt es dann mehrere Situationen, wo Klone sich in den Weg stellen. Obi-Wan die eigentlich umbringen müsste, das dann aber nicht tut und dann Misstrauen erweckt und sie niederschlägt. Und dann erschießt Cad Bane sie. Wir sehen Cad Bane wieder von seiner schlimmsten Seite hier. Ne? Er ist wirklich ein ziemlicher Arsch. Und dann entkommen sie in die nächste Folge, die da heißt...
Die nächste Folge heißt Friends and Enemies. Es ist sehr allgemein, aber es geht im Endeffekt darum, dass einerseits die Truppe mit Moralo Eval es zu ihrem Ziel schafft, nämlich zu Dooku, während Anakin und Ahsoka sie verfolgen. Anakin ist natürlich direkt mal auf 180, als er rauskriegt, dass der Typ, der Obi-Wan umgebracht hat, entkommen ist. Und auch wenn... Also die Jedi wollen nicht, dass er hinterherzieht, aber Palpatine freut sich sehr, wenn er da hinterher geht. Und Obi-Wan und Moralo Eval und Cad Bane haben eine Zwischenlandung auf Nal Hutta, wo sie ihr Schiff im Sumpf versenken, um ihre Spur zu verwischen. Und da kann Cad Bane auch erstmal zeigen, was für ein Arschloch ist, weil sie gehen in einen Laden, um sich neu auszustaffieren. Cad Bane findet einen Hut, den er gut findet und bedroht den Besitzer.
Da liegt übrigens der Indiana Jones Hut.
Ja.
Den lässt er aber liegen.
Ja, der passt ihm nicht. Der ist nicht auffällig genug. Er braucht einen Hut mit einer tollen Krempe. Das ist wichtig.
Auch Obi-Wan, also Racco, legt sich da einen Helm zu und das ist tatsächlich der Boba Fett-Helm aus der Konzeptzeichnung von Boba Fett. Also bevor er...
Ja,
das finale Design bekommen hat, da habe ich eine Actionfigur von.
Ich weiß, das habe ich nicht erkannt, aber du weißt das, weil du unter anderem die Actionfigur davon hast. Ja.
Das ist kein so tolles Design, wenn wir ehrlich sind.
Es ist ein Helm, also es ist nicht so ikonisch wie der endgültige.
Nee. Aber es ist eine nette Verneigung davor. Und es ist einfach nett, so Designs noch zu benutzen, anstatt sie wegzuschmeißen. Ja, das ist ja noch gut. Ja, dann brauchen sie... Also sie brauchen ein neues Schiff, ne?
Genau, Obi-Wan soll das Schiff auftreiben, während Cad Bane die Leute terrorisiert und Hüte kauft und so etwas. Und Anakin und Ahsoka sind hinterher. Anakin ist, wie gesagt, richtig schlecht drauf. Der bedroht dann auch wieder Leute, um rauszufinden, wo die sind und kriegt dann raus, wo ihr Schiff sein soll.
Und Cad Bane und Obi-Wan bedrohen sich gegenseitig die ganze Zeit. Weil Cad Bane ist total misstrauisch gegenüber diesem Neuen, den er nicht kennt und möchte ihn eigentlich... loswerden, beziehungsweise er hat auch Angst, dass er ihm den Rang abläuft, ne, weil er sich ja sehr fähig herausstellt. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum sie nicht einfach Cad Bane ausgetauscht haben. Naja, das ist also, dass die hier die Cad Bane aus dem Verkehr gezogen haben und dann Obi-Wan als Cad Bane ausgeben,
ja,
wäre wahrscheinlich nicht so gut.
Ich wollte gerade sagen, also einen Menschen mit Nanotech irgendwie umbauen, dass er aussieht wie ein anderer Mensch, aber Cad Bane hat keine Nase.
Ja, wäre schwer geworden. Man hätte ja vielleicht auch eine andere Spezies. Es muss Obi-Wan sein. Okay, ja. Ich will nur sagen, dieser
Haku
ist gar nicht so nah dran am Geschehen. Also man hätte jemanden auswählen können dafür, der tiefer drin ist.
Ja, aber er kann ja mal sagen, ich habe einen Jedi umgebracht. Sogar einen Jedi-Meister. Das ist das, was ihn hereinbringt.
Sogar den Jedi-Meister, der euch alle schon so genervt hat, vor allem Cad Bane. Ja.
Das stimmt. Und ich bin gerade überlegen, ich glaube, wir haben noch nie einen Duros-Jedi gesehen. Also sie haben gar keinen.
Mir fällt keiner ein. Nee.
Das Lustige ist, dass wir in der nächsten Folge eine Technologie kennenlernen, mit der man sein Aussehen einfach holographisch verändern kann. Das wäre sehr viel einfacher gewesen.
Stimmt, ja. Aber die hat ja einen Schnivianer erfunden, der dann auch gestorben ist und diese Technologie dann auch nicht weitergegeben hat.
Ja. Was passiert noch auf Nal Hutta? Anakin und Ahsoka holen die ein. Anakin ist wie immer noch, hat sich nicht beruhigt und beschließt, dass er einfach das fliehende Schiff von den Kopfgeldjägern und Moralo Eval mit seinem Schiff rammt. Da stürzen beide ab. Und während Cad Bane und Moralo Eval ihr Schiff wieder zum Laufen bringen und Ahsoka gerade kurz ein bisschen bewusstlos ist, geht Obi-Wan raus und will Anakin eigentlich sagen, was los ist, aber der bringt ihn beinahe um, dann prügeln sie sich.
Ja, und was rettet Obi-Wan dann?
Also,
ich glaube, Cad Bane.
Ja.
Cad Bane kommt dann an und schießt auf Anakin, damit der ablässt von Obi-Wan. Ja. Also da hat er Glück gehabt, würde ich sagen.
Aber Obi-Wan schafft es, Anakin zumindest zuzuflüstern, was los ist. Und dann geht Ahsoka dazwischen, dann trennen sie sich wieder. Und
also er flüstert ihm irgendwas zu, was Anakin aber nicht so richtig versteht. Ne? Was sagt er genau zu ihm? Weißt du das noch?
Das weiß ich nicht mehr. Irgendwas. Aber es reicht, um ihm klarzumachen, was die Wahrheit ist.
Auf jeden Fall ist das zweite Mal, dass die Jedi Cad Bane nach einem Hutter verfolgen und er dann mit einem neuen Raumschiff flieht, oder?
Das ist so seine Standardmasche.
Ja, das ist, müsste irgendwann mal alt werden.
Ja.
Naja, sie haben nicht so viele Planeten gebaut, die dafür passen.
Ich meine, der Laden hatte schon den passenden Hut für ihn. Obwohl er in der nächsten Folge noch einen besseren Hut findet. Findet, in Anführungsstrichen. Egal.
Anakin lässt auch wieder den Vader schon mal raushängen, indem er die Einheimischen befragt auf eine nicht so nette Art und Weise. Aber dann ist es auch so, wenn sie, nachdem sie entkommen sind, müssen sie gleich wieder halten, weil der Tank leer ist. Sie haben doch, oder?
Ja, also er befragt doch den Typen, den Rodianer, meine ich, der ihnen das Schiff verkauft hat, und hat gesagt, naja, ich habe nur so viel Sprit reingemacht, dass sie es gerade eben zur Tankstelle meines Bruders schafften, auf dem Mond so und so.
Ist das nicht dann der Mond, wo sie einholen? Sie holen sie, der Kampf ist doch
gar nicht. Stimmt, sie holen ihn auf dem Mond ein. Der Kampf
ist
auf dem
Mond, ich auf Hutter, ne, weil deswegen holen sie sie ein, weil der Tank leer ist. Das ist ein klassisches Star Wars Problem. Falsch parken, Tank leer.
Aber ich finde das eigentlich ziemlich großartig, dass der Typ, der das Schiff verkauft, in so einer nicht so strahlend guten Ecke der Galaxis, das gerade eben so auftankt, dass er seinem eigenen Verwandten noch mal ein bisschen Kohle zuschiebt.
Sehr Ferengi irgendwie.
Hm.
Oder?
Ja. Vielleicht sind Rodianer auch generell so drauf. Ich weiß es nicht.
Naja, dann entkommen unsere Anti-Helden in die nächste Folge, oder?
Ja, und das ist The Box und das ist das Testprogramm. Das
ist deine Lieblingsfolge von den vier, oder?
Ich fand die mal so cheesy, aber ich habe so viel Spaß dran gehabt. Auch wegen der verrückten Kopfgeldjäger, die da auftauchen. Ja. Und das Ganze ist auf Sereno, also auf dem Planeten, wo Dooku ein Fürst ist.
Und Schinken verkauft. Also ist der Hauptplanet der Separatisten, wo Dookus Burg rumsteht, seine Skeletor-Burg.
Ja.
Und da treffen sich dann jede Menge Kopfgeldjäger und anderes Geschmeiß, die dafür angeheuert wurden, einen Test zu durchlaufen, ob sie jetzt dieser wichtigen Mission ob sie daran teilnehmen dürfen. Und dafür brauchen sie Moralo.
Eval.
Moralo reicht doch. Denn der hat das Testverfahren entwickelt. Ja, der ist eher so ein verrückter Wissenschaftler.
Ja, und der Typ, der den Plan entwickelt hat.
Und der soll ihn auch, also er will auch der Anführer des Plans sein. Das ist ihm auch wichtig.
Und die Testfabrik ist einfach ein riesiger Würfel, der aus ganz vielen kleinen Würfeln besteht, die alle unterschiedliche Dinge machen. Und wir haben da irgendwie etwas über ein Dutzend Leute versammelt.
Ja, lass
und
dann mal vorstellen,
gleich sogar, ein weniger.
Ja, da ist ja sogar ein Bild auf Wikipedia, wo wir uns das nochmal angucken können. Also, gleich ein weniger heißt, dass
einer von denen
Cad Bane erstmal
einen erschießt wegen seines Hutes. Einen Itorianer, also einen Hammerhead, wegen seines Hutes.
Der hat Cad Banes Hut auf, aus irgendwelchen Gründen. Und dann hat Cad Bane ihn jetzt wieder zurück. Und der andere Itorianer guckt nur ganz traurig, weil sein Bruder gerade gestorben ist und der irgendwie nichts dagegen tun kann, offensichtlich.
Ja.
Naja.
Also wir haben dann den übrig gebliebenen Itorianer, das ist Onka. Dann, wir haben Embo, den kennen wir schon, das ist der Mönch mit dem Schüsselhut.
Ja, der war in der glorreichen 7-Folge schon drin, oder 7-Samurai-Folge und hat sich da eigentlich als ehrenvolle Person erwiesen.
Ja. Dann haben wir eine Rodianerin namens Jacoli, ich weiß gar nicht, was über die gesagt wird. Die hat einen Blaster.
Ist nicht so wichtig.
Wir haben einen Selkath, das hat mich sehr gefreut.
Ja, da sagt sogar Kantuku, dein Volk war einst friedfertig, wie tief es gesunken ist.
Ja.
Weil die Selkath waren ja Heiler. Die hatten ja in KOTOR, in Knights of the Republic, auf dem Planeten Manan, die Kolto-Vorräte. Kolto ist der Vorgänger von Bacta, also ein Heilserum, wo man Leute einlegen kann. Und dann geht es ihnen wieder besser. Und dadurch waren sie kriegsentscheidend.
Ja, das ist Mantu, der Selkath. Dann haben wir Twasi, das ist eine Mönchin, die unglaublich gut Flickflacks kann. Also sie ist eine Akrobatin. Wir haben Cad Bane natürlich. Wir haben mit Kira Swan eine weibliche...
Weequay. Auch nicht wichtig.
Nee. Wir haben den Snivianer, Sinridge. Das ist derjenige, der die holographische Tarnung erfunden hat.
Das wird's über ihn gesagt und das war's auch schon. Mehr müssen wir nicht über ihn wissen.
Dann haben wir noch einen Menschen namens Sixtet, der Tattoos im Gesicht hat.
Ist der offscreen gestorben? Ich erinnere mich gar nicht
an den. Nein, der stirbt im Laufe, der stirbt während der Scharfschützen-Herausforderung.
Ah ja, richtig.
Ja,
Und dann haben wir noch ein schwebendes Pilzwesen mit drei Augen.
Ja, Darone. Ein, mit P fängt das Spiel es an. Aber
Pilzwesen.
Ein schwebendes Pilztentakelwesen mit drei Augen. Deren Design ist so doof, ich liebe es.
Das habe ich auch noch nie gesehen und danach auch nie wieder.
Ja. Darone ist ein Parwan. Ha, ich wusste es doch. Mit P. Gut, das ist die Truppe. Wie gesagt, sie wird sofort um einen gekürzt, weil Cad Bane unbedingt den Hut haben will und er kann ihn sich nicht einfach nehmen. Er muss den Besitzer umbringen. Das kommentiert auch niemand wirklich, außer dem Bruder, der betröppelt schaut.
Ja.
Und dann gehen sie da rein.
Cad Bane ist böse, ne?
Ja.
Ja, ist wirklich böse.
Er muss das jede Runde wieder beweisen hier. Ja, sie gehen rein und sie müssen mehrere Herausforderungen bestehen, die sie aussortieren sollen. Das erste ist, dass Gas in den Raum geleitet wird, ein gefährliches, giftiges Gas. Und dann steigen unter den Leuten, die da stehen, Plattformen hoch aus dem Gas raus. Ja. Aber die drohen dann, sie unter der Erddecke zu zerquetschen.
Und dann merken sie aber, unter dem Gas ist noch eine Öffnung, da können sie entkommen, wenn sie kurz die Luft anhalten.
Ja, Obi-Wan entdeckt die. Der hat einen Helm auf, der springt durch. Ja. Der sagt, wenn ihr euch beeilt, kommen wir hier durch, ohne dass was passiert.
Spoiler, Obi-Wan löst das Ding quasi im Alleingang.
Ja, das fällt denen dann auch irgendwann auf. Sie sagt, man könnte sein, dass dieser Rako Hadin alles macht.
Da stirbt in der ersten Runde, glaube ich, noch niemand. Nee. In der zweiten Runde kommen dann willkürlich Blöcke aus den Wänden mit Laserspeeren dran, die sie aufspießen.
Mhm.
Da sterben dann, glaube ich, mehrere schon, zumindest einer.
Es sterben Unka, der Itorianer, es stirbt Sinridge, der Snivianer.
Mhm.
Ich mag Snivianer, sie sind irgendwie knuffig.
Ja, wegen Griff aus KOTOR.
Ja. Und Swan, das ist die Spezies von Hondo Onaka, Weequake.
Ist aber nicht so wichtig. Nee. Das ist nur so ein, wir dünnen es weiter aus. Die nächste Stage ist dann, glaube ich, hey, hier kommen Energiebarrieren auf euch zu und der Boden bricht weg. Und hier gibt es einen Schalter, der das ausmacht. Der ist hinter einer Energiebarriere und da muss jemand durchgreifen, der sich vorher mit was injizieren muss, damit seine Haut durch die Energiebarriere durchkommt. Aber das kann nur einer von euch.
Ja.
Nur einer von euch ist biologisch in der Lage, sich das zu injizieren, die anderen sterben dann alle. Das ist ein fieser Test.
Ja.
Und wie lösen sie das?
Obi-Wan sagt, hey, Darone, also der Parwan muss das nehmen. Seine Spezies ist, kann das vertragen, also zu 50%.
Ja.
Dann ist er so, nicht sehr begeistert davon, aber sie packen ihm das dann rein. Es stirbt eine Person hier, Jakuli, das ist die Rodianerin.
Wenn jetzt keiner gewusst hätte, dass der Pilz-Heini das kann, dann wären sie alle da gestorben.
Ja, aber Obi-Wan wusste das. Sie fragen ihn hinterher auch, sag mal, Rako, woher weißt du das? Und ja, ich habe die früher gejagt. Und dann merkt der Pilz mal im Hintergrund immer nochmal so, was? Also dafür, dass du ein abgehärteter Kopfgeldjäger sein sollst.
Tut dir alle ein bisschen leid, ne?
Ja.
Bis auf Cad Bane vielleicht.
Ja. Und dann haben sie noch eine Scharfschützen-Herausforderung. Leute sollen auf einen sich bewegenden Punkt schießen. Und wenn sie ihn irgendwann nicht mehr erwischen, bricht der Boden unter ihnen weg und sie fallen in so ein Flammenmeer.
Da stirbt dann auch einer und dann bleiben halt am Ende nur noch der Pilz, der Pilz-Heini übrig, Cad Bane, Obi-Wan, also Rako, Embo und die Reptilien-Scharfschützen-Akrobatin-Frau.
Twizy, glaube ich, heißt sie.
Ja.
Oder so ähnlich. Ja, also zwischendurch ist es auch so, dass Obi-Wan übernimmt das, aber seine Waffe hat einen Schuss weniger, als er bräuchte, weil Moralo Eval langsam keinen Bock mehr auf ihn hat, weil er sagt, der löst ja alle Probleme und ich wollte ihn eh nicht dabei haben.
Warum eigentlich? Warum ist der so anti plötzlich? Warum ist denn Moralo so anti Obi-Wan plötzlich?
Weil er Angst hat, dass jemand ihm den Job wegnimmt.
Am Anfang ist er ja noch die ganze Zeit dabei, ihn zu verteidigen und sagt, Cad Bane, der muss weg, der nervt mich, ich bin besser als der. Und Moralo, nein, der hat uns gerettet, den brauchen wir noch.
Also Dooku steht da ja, der ist ja ziemlich fähig, vielleicht brauchen wir ja dich gar nicht, Moralo.
Ja, und dann fängt Moralo an, Obi-Wan zu sabotieren sozusagen. Das ist ein bisschen konstruiert, oder? Dass ich dann gegen ihn wendet und dann Cad Bane Obi-Wan retten muss. Aber so kommt es.
Ja.
Und also, dann wird Cad Bane auch zum Anführer dieser Gruppe gemacht, oder?
Zwischendurch schmeißt Dooku noch Moralo Eval ebenfalls da rein, der mit ferngesteuerten Droiden dann gegen die anderen kämpft. Obi-Wan besiegt ihn, weigert sich dann aber ihn zu töten und dann sagt Dooku mehr oder weniger, okay, Moralo, du bist ein Depp, aber Rako Hadin ist nicht aggressiv genug, weil er dich nicht umgebracht hat, deswegen wird Cad Bane jetzt der Anführer.
Ja.
So, okay. Das ist die Lösung.
So kann man es machen.
Ja.
Finde ich einen guten Kompromiss.
Ja.
Das macht einen guten Anführer auch aus. Also
Kompromisse,
in dem Fall. Ja, ja.
Kompromisse treffen. So.
Das heißt, wir haben das Team für die Entführung des Kanzlers zusammen. Ja. Und wir haben Spezialisten und wir haben die Tarnvorrichtung, die der Snivianer entwickelt hat, auch zwar gratis bekommen von seiner Leiche.
Ja. Es ist schön. Bitter.
So, und was ist der Plan? Auf Naboo gibt es ein Fest. Ist egal, was für ein Fest, aber es findet halt jetzt statt.
Und sie wissen zwar, dass es einen Plan gibt gegen Palpatine, aber er besteht drauf, das zu machen, weil er unbedingt auf seinem Heimatplaneten daran teilnehmen will.
Also Palpatine hat, woher wissen eigentlich die, dass es einen Plan gibt? Wie ist das
durchgesickert? Das wissen sie von Anfang an schon. Also es wird im Opening Crawl wird nur gesagt, es gibt diesen Plan.
Ja, und der ist irgendwie an die Jedi. Gute Jedi haben ihre Mittel.
Ja.
Und der Plan stammt von Palpatine ursprünglich, der sich entführen lassen möchte. Das ist auch klar. Und der Dooku gesagt hat, hier, ich gehe auf diese Party, auf Naboo, entführe mich dann da mal. Mhm. Ja. Denn wenn du mich entführst, dann passieren Dinge. Dann wird das löst einen Konflikt aus. Dann kriege ich, weiß auch nicht, warum er entführt wird. Ich weiß bis heute nicht, warum er in Episode 3 entführt werden wollte. Und ob das wirklich nur dazu diente, um Dooku gegen Anakin auszutauschen.
Davon ging ich immer
aus. Und so ist es hier auch schon ein bisschen angedeutet.
Ja, also soweit ich das jetzt verstanden habe, hat Palpatine das alles gemacht, vor allen Dingen um Obi-Wan gegen Anakin auszuspielen, beziehungsweise sie gegeneinander aufzubringen.
Aber auch Anakin gegen Dooku nochmal, was ja von alleine nie passiert. Das muss man ja jetzt inszenieren. Ja, jedenfalls, das ist auf einem Balkon am Palast, da gibt's Feuerwerk, da werden Reden gehalten. Da gibt es eine Energiekuppel, die ihn beschützen soll. Aber die Bösen haben ja jetzt einen Pilz-Heini, der durch diese Energiekuppel durchgreifen kann und sie dann von innen deaktivieren. Und der Auftrag von Obi-Wan ist, als Scharfschütze dann den Kanzler niederzuschießen. Also mit einem Betäubungspfeil, glaube ich. Ne? Mhm. Den Kanzler auszuschalten, damit die anderen Kopfgeldjäger ihn auf ein Auto packen und mit ihm zum Treffpunkt mit Count Dooku fahren. Und das funktioniert weitgehend dann auch so. Ne?
Ja.
Also zwar ist Anakin da, um aufzupassen.
Und Obi-Wan gibt auch durch, wo alle sind und was er macht.
Genau, also, er petzt an Mace Windu und die anderen Jedi, was er gerade macht, damit die da Gegenmaßnahmen einleiten können. Aber es klappt trotzdem. Ne? Also das Energieschild fällt. Anakin besiegt dann zwar die Reptilientante, hackt ihr den Arm ab. Aber trotzdem schaffen es Embo und Cad Bane, glaube ich, dann den Kanzler in... Cad Bane ist dann auch getarnt als, die haben ja noch so holographische, von diesem Simianer holographische Tarnfelder. Dann tarnen sie sich als Palastwachen. Da schaffen sie es dann irgendwie, den Kanzler an Bord ihres Gleiters zu packen und abzuhauen. Ich glaube, der Pilz-Heini stirbt dann noch oder wird dann nur überwältigt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall.
Also er will fliehen mit einem Jetpack. Er kann zwar selber fliegen, aber offensichtlich nicht schnell genug. Und dann schießt Obi-Wan ihm das Jetpack weg, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann wird er, glaube ich, gefangen genommen.
Ja, genau. Embo entkommt tatsächlich. Denn den brauchen wir noch mal öfter als... Ja.
Weil er cool ist.
Als Figur, die man für alles einsetzen kann. Als Joker-Figur. Und was passiert dann mit dem Kanzler?
Er wird zu einem Treffpunkt gebracht, wo Dooku aber nicht auftaucht. Obi-Wan verfolgt sie. Und...
Ist Cad Bane dann allein mit dem Kanzler? Bringt er ihn allein dahin oder hat er noch eine
Begleitung? Moralo Eval ist auch mit dabei.
Stimmt, der ist auch noch da. Ja, den hatte ich schon völlig vergessen, was er denke ich gemacht während dieser Geschichte. Nichts mehr, oder?
Ich glaube, der war dabei. Ja, er war auch dabei. Das war sein Plan. Ja? Das muss jetzt gelten.
Genau, und dann lässt Dooku sie da einfach sitzen. Und ja, Obi-Wan und Anakin verfolgen sie dahin? Oder ist es nur Obi-Wan?
Also Obi-Wan,
auf jeden Fall die Jedi.
Also Obi-Wan verfolgt er dahin und schafft es auch, sie aufzuhalten und übergibt dann Cad Bane und Moralo Eval den Wachen. Und als er dann sagt, und es dann rauskommt, dass es nicht Rako Hadin ist, sondern Obi-Wan, ist Cad Bane richtig angepisst. Ich meine, durchaus zu Recht. Weißt du, das ist ein bisschen so wie Manuel Neuer. Immer wenn Cad Bane denkt, er hat mit irgendwas anderem Problem, ist es doch eigentlich Obi-Wan.
Ja. Naja, aber Obi-Wan haut sie um und dann werden beide gefangen genommen, oder?
Ja.
Also diesmal ist Cad Bane tatsächlich mal geschlagen. Das erste Mal, dass sie ihn, glaube ich, gefangen nehmen, oder?
Also das erste Mal, also, dass wir sehen,
oder ohne, dass er es will. Ja.
So, dann denkt man eigentlich, jetzt ist es vorbei.
Hat dann Obi-Wan eigentlich auf den Kanzler geschossen? Hat er nicht, oder?
Nein.
Wer hat denn dann den Kanzler umgeschossen?
Der wird nicht niedergeschossen, sondern der wird umgeworfen, als der Energiekern von dem Schild explodiert, Darren da durchgetentakelt hat.
Mhm.
Also das ist gar kein Schuss, der ihn trifft, sondern die Explosion schmeißt ihn.
Die Reptilienfrau gibt sich als Kanzler aus, damit es nicht auffällt, dass sie ihn entführen.
Ja. Also sie machen da so ein Switcheroo. Das funktioniert auch tatsächlich ziemlich gut.
Gar nicht so ein schlechter Plan, ja.
Ja.
So, und dann ist das vereitelt. Und Ist die Folge dann vorbei oder nicht?
Nein, es ist nicht. Also man denkt jetzt erstmal, es ist vorbei. Anakin ist aber immer noch sehr disgruntled. Der ist immer noch sauer, dass man ihm erst die Informationen vorenthalten hat und dergleichen. Und dann hat Obi-Wan aber so eine Eingebung und denkt sich, ja, warum war ein Dooku nicht hier? Und geht nochmal hin, wo er gesessen hat mit seinem Scharfschützengewehr und die ganze Sache ja an Mace Windu gepetzt hat und findet dann ein Lauschgerät an dem Koffer von dem Gewehr und weiß, ah, Dooku hat das Ganze mitgehört.
Er weiß, dass ich Obi-Wan bin, ja.
Mhm. Und das führt dann ihn dazu, dass er wieder loszieht und losrennt, weil natürlich Dooku jetzt den Zeitpunkt abgepasst hat, nachdem es so aussieht, als wäre die ganze Situation vorbei, doch nochmal Palpatine zu versuchen, hops zu nehmen.
Genau, denn alle Sicherheitsmaßnahmen sind jetzt fallen gelassen worden. So ist das nun mal. Wenn es einen Anschlag gibt, dann sagt man ja, das war jetzt der Anschlag. Da kommt ja nichts mehr. Dann können wir jetzt alle nach Hause gehen und uns hier ins Freie setzen. In dem Fall wird es dadurch gerechtfertigt, dass sie sagen, ja, wir wussten, dass dieser Anschlag passiert. Jetzt ist er vereitelt worden. Jetzt sind wir in Sicherheit. Das heißt, alle Wachen gehen nach Hause. Alle Energiefelder werden runtergefahren. Und Obi-Wan und der Kanzler und Anakin laufen durch die Hallen des Palastes von Theed und unterhalten sich darüber, wie spannend das doch war. Ich weiß gar nicht, was sie reden.
Anakin redet darüber, dass er scheiße findet, dass sein Meister ihm und die ganzen Jedi ihm Geheimnisse...
Ach, natürlich. Er beschwert sich wieder. Ne? Die Jedi vertrauen mir nicht, das ist unfair, die sind gemein zu mir. Und Palpatine fördert das natürlich. Ne? Er hat völlig recht, die hätten dich da einweihen sollen, diesen Plan. Warum? Wie kamen sie auf die Idee, dich einzuweihen? Ja, und dann taucht Dooku auf.
Mhm, mit Magna Guards.
Ja. Und möchte den Kanzler entführen. Und dann ist es ganz offensichtlich, dass Palpatine jetzt möchte, dass Anakin und Dooku gegeneinander kämpfen und er Anakin dazu manipulieren kann, Dooku umzubringen, um ihn jetzt in dem Moment auf die dunkle Seite zu ziehen und mitzunehmen, einfach als neuen Schüler.
Ja.
Aber das wird vereitelt durch das Auftauchen von Obi-Wan, der herausgefunden hat, dass da noch was kommt.
Der springt dazwischen und gemeinsam schaffen Anakin, Dooku zu besiegen, der dann wieder abhaut. Und Palpatine steht da und ist schlecht gelaunt.
Ja.
Muss aber lächeln.
Dooku, ja genau, es lief jetzt doch schief. Also es war, wie gesagt, die Generalprobe für seinen Ich-lass-mich-entführen-Plan. Dooku weiß natürlich davon nichts. Der will wirklich den Kanzler entführen. Ja, und motzt dann noch Anakin an. Ja, das hast du wieder Scheiße gebaut. Ja, typisch. Ja, aber dein Meister, der Kenobi, vor dem habe ich Respekt. Der hat das gut gemacht. Also nochmal schön Finger in die Wunde.
Es ist auch schön, wie Palpatine dann dasteht. Irgendwie so eine der letzten Sachen, die passiert ist. Ja, das ist ja ein Glück, dass ihr Jedi da wart.
Wie schön.
Was würde die Galaxis nur machen, wenn es euch auf einmal nicht mehr gäbe?
Ich bin so neugierig. Also rein als Gedankenexperiment.
Was rein theoretisch, was könnte da passieren? Ja, also wie du sagtest, der Plot hat unglaublich viele Lücken, aber ich hatte trotzdem echt viel Spaß mit den Folgen.
Absolut, weil es ja auch mal alles neu durchwürfelt. Die ganzen Beziehungen, Obi-Wan darf Sachen machen, die er sonst nicht machen darf. Ja. Wir sehen andere Perspektiven. Dieser ganze Testkubus, ja, das ist ja wirklich, The Cube ist ja ein Horrorfilm, wo jeder, der Kubus, der sich ständig bewegt, die einzelnen Würfel da drin verschieben sich und da sind Todesfallen drin. Das ist genau das, was denen da passiert ist, nur dass jemand einen Sinn dahinter, naja, hatte. Auch wenn das ein sehr, sehr elaborierter, komplexer Plan ist, um rauszufinden, wer von den Leuten dieses Serum verträgt und wer gut klettern kann und wer gut schießen kann.
Also
das hätte man billiger haben können.
Eigentlich wissen sie es ja größtenteils
eigentlich schon. Sie hätten das, sie mussten vorher, dass der Pilzmensch das verträgt und sie wussten, wer was gut kann. Ich weiß auch nicht, was das jetzt sollte, ehrlich gesagt, außer um Kopfgeldjäger auszudünnen.
Hm. Aber es hat Spaß gemacht, ihnen dabei zuzuschauen. Es ist, man fragt sich zwar schon so, wenn jemand undercover gehen muss, warum muss es ausgerechnet ein Jedi-Meister, der im Rat sitzt und eine eigene Abteilung, ein eigener Teil der Armee befehligt ist, hat er nichts Besseres zu tun, als sich ins Gefängnis stecken zu lassen?
Scheinbar nicht.
Ja, so oder so. Oder sie haben festgestellt, wir haben niemand anders, der von der Größe her ungefähr Rako Hadin entspricht. Das würde ansonsten auffallen.
Ich frage mich halt auch, ob die Urlaub haben, die Jedi. Ne? Hm. Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube auch nicht.
Nicht in Kriegszeiten.
Ich glaube, wir sehen das nie.
Oder das ist eine Strafmaßnahme dafür, dass er zu viel Mesazin abgehangen hat.
Mm.
So, also, Obi-Wan wollte Urlaub einreichen auf Mandalore, ja, für 3 Wochen. Und dann hieß es, nee, wir haben da gerade was. Das geht
nicht. Wir haben hier einen Auftrag, der die nächsten 3 Wochen laufen muss. Ganz dringend.
Ja, dieser Typ hat genau deine Frisur. Und Obi-Wan so, nee, hat er nicht. Doch.
Doch. Das ist, also, man sieht, dass das 3D-Modell von diesem Obi-Wan dafür gemacht ist, die Haare und den Bart zu haben. Es sieht so verstörend aus, ohne diese Polygone drumherum.
Also Wikipedia sagt auch, dass dieser Hinterhalt von Palpatine so arrangiert war, dass er subtil arrangiert war, damit er Anakins Frustration anfeuert und seine Wut und ihn zur dunklen Seite pusht, schiebt.
Nico zitiert das gerade aus dem Artikel, wo dann danach aber auch steht Source? Fragezeichen. Das ist, glaube ich, Interpretation.
Ja, aber so haben wir es auch interpretiert, oder? Ich meine, klar, das ist ja offenbar Palpatines Masche.
Ja, sich entführen lassen, damit Dooku und Anakin gegeneinander kämpfen. Hier hat es nicht funktioniert, er kriegt das aber schon.
Ja, das kriegt, also so, geben wir noch ein paar Folgen Zeit und dann schafft er das schon.
Also, relativ unsinniger, aber extrem spaßiger Arc.
Absolut. Unsinnig nicht, weil, wie gesagt, das ist ja, Charakterentwicklung. Also diese Frustration, die Anakin da aufbaut, die untermauert ja nochmal das, was er dann in dem Film durchmachen wird. Und das macht es glaubwürdiger. Es kommt nicht aus dem Nichts dadurch im Film. Es ist etwas, was ihn öfter schon genervt hat, offensichtlich.
Und es endet auch nicht damit, dass alles wieder gut ist, sondern er ist immer noch pissig auf Obi-Wan.
Genau, die beiden gehen auseinander und nicht als, also natürlich als Freunde, aber in dem Moment sind sie zerstritten. Ja. Und wir haben jetzt noch ein paar Folgen weitergeschaut. Die reden da auch nicht nochmal drüber, ne? Also in den nächsten Folgen, gut, die nächsten 4 Folgen, die wir schauen, haben mit Anakin Obi-Wan wenig zu tun. Es geht erstmal wieder um dunkle Seite, Leute. Und dann in der nächsten Staffel sehen wir sie dann erst wieder, wenn sie auf Onderon ihren Job machen. Da haben sie aber keine privaten Gespräche. Nee. Ne? Da bilden sie Taliban aus, sozusagen.
Da arbeiten sie zusammen. Ich glaube aber, dass es auch ein bisschen kühl ist zwischen ihnen, weil sie unterschiedliche Ansichten haben, was die Leute lernen müssen. Ja. Aber das ist vor allen Dingen, dass Obi-Wan Ahsoka sagt, dass sie sich zusammenreißen soll. Und Anakin Ahsoka sagt, dass sie sich zusammenreißen soll, weil Lux Bonteri wieder unterwegs ist und sie die Hormone hat, weil sie ein Teenager ist.
Auf jeden Fall ist das eine der besten Arcs dieser ganzen Serie, würde ich sagen. Es ist da oben gleichzeitig mit, oder auf gleicher Höhe mit der Citadel-Geschichte und dem vielleicht so über dem Umbara-Kram noch, weil das hat ein bisschen ein enttäuschendes Ende, hatten wir letztes Mal. Vorletztes Mal, ich würde das schon und zu meinen Lieblingsstories dieser Reihe packen, bis auf das, was dann ganz am Ende der Serie noch kommt. Das ist ja schwer zu toppen. Oder?
Ja. Also, ja, ist auch meine Einschätzung. Ich hatte den nicht mehr so gut im Gedächtnis, bevor wir nochmal geschaut haben, aber diese Sammlung an bizarren Kopfgeldjägern und wie viel Spaß die Folge selber auch damit hat, irgendwelche Sachen auszuprobieren. Ganz viele Easter Eggs, die drin versteckt sind. Und eine Obi-Wan-lastige Folge gefällt mir auch, weil der Charakter einfach stärker ist.
Und jede von den Folgen funktioniert auch für sich. Ich habe oft das Problem bei solchen Arcs, dass sich die Folgen ein bisschen wiederholen. Also bei Umbara war es auch so, da ist viel Redundanz drin. Hier hat aber auch jede Folge ihr eigenes Gimmick. Ja, also einmal halt der Gefängnisausbruch, dann die Flucht und die Konfrontation mit Anakin, dann eben das mit dem Würfel und am Ende dann die eigentliche Kanzlerentführung. Das ist jede Folge ist stark für sich und insgesamt ist es ein abwechslungsreiches Paket.
Ja, wir haben, glaube ich, den Namen der letzten Folge nicht gesagt. Damit können wir jetzt noch abschließen. Crisis on Naboo heißt sie.
Oh Mann, also wir haben auch noch nie über die Glückskeks-Sprüche gesprochen, die am Anfang jeder Folge eingeblendet werden. Vielleicht machen wir das jetzt zur 30. Folge mal. Wir müssen sie nicht alle nachholen, aber vielleicht mal so die paar letzten, weil die sind nicht das Beste an The Clone Wars. Irgendwas müssen sie halt da hinschreiben, ne? Aber das ist so eine, ich mag ja keine Phrasen. Ja? Aber genau das ist es halt. Es sind hohle Phrasen.
All warfare is based on deception.
Krieg basiert immer oder Krieg ist immer gestützt auf Täuschung.
Das ist die Folge mit Obi-Wan geht undercover. Ja. Keep your friends close, but keep your enemies closer.
Oh Gott, ja, das muss man nicht übersetzen, glaube ich, ne?
The strong survive, the noble overcome.
Die Starken überleben, aber die Edlen überwinden. Aha.
Ich weiß auch nicht. Das ist vielleicht ein Hinweis auf...
Naja, nur überleben heißt ja, dass man vielleicht auch seine moralischen Werte verrät. Aber wenn man da drüber steht, dann ist man edel. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob das zu dieser Folge passt, die mit der Box.
Trust is the greatest of gifts, but it must be earned.
Vertrauen ist das größte Geschenk, aber es muss verdient werden. Ein Geschenk muss verdient werden. Naja, okay. Vertrauen muss man sich verdienen.
Ja.
Ja, das ist korrekt. Danke.
Die Folgen sind
Ihnen steht eine Veränderung bevor.
Die Folgen sind übrigens alle vom selben Autor, Brent Friedman.
Der hat noch öfter auch für Rebels geschrieben, aber gar nicht so viel.
Für Clone Wars hat er noch die Druiden-Folgen geschrieben, sehe ich hier.
Also die jetzt in Mitte Staffel 5 kommen. Ja. Und dann hat er...
Die Einführung der Bad Batch.
Ein Arc von 4 Folgen aus der 7. Staffel noch geschrieben. Mhm. Okay.
So viel gar nicht gemacht, aber gute Sachen.
Gut. Ja.
Ich würde sagen, wir sind durch.
Würde ich auch sagen, ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
War eine lange Folge, aber es gab viel drüber zu reden. Und wir haben auch eine Menge positive Dinge gefunden. Ich bin stolz auf uns.
Wir werden nächstes Mal die 4. Staffel abschließen und uns dann nochmal von Datumir melden.
Und nächstes Mal werden wir über The Acolyte reden wahrscheinlich.
Das stimmt, ja. Aber wenn wir wieder über Clone Wars reden, dann werden wir uns von Datumir melden. Und dann werden wir auch von über Tales of the Empire reden. Mhm. Denn was wir dann auf Datumir erleben, kriegen wir dann nochmal in Tales of the Empire aus einer anderen Perspektive mit der Origin Story von Morgan Elsbeth, nach der keiner gefragt hat.
Aber Dave Filoni fühlte sich trotzdem berufen, sie zu erzählen. Gut, passt auf euch auf, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.